Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Wieder richtiger Radiosender Radio X, richtiger Tag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit. 16, 17 Uhr, richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Radio X 91,8 FM, DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Und gleich der Hinweis auf die Audiothek Radio X Plus 7. Da könnt ihr die Sendung, wenn ihr wollt, morgen nochmal hören, nachhören, den Rest hören, wie auch immer. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht soweit allen gut. Ja, und wir legen los. Umwelt und Gesundheit, Gesundheit und Umwelt, Teil 2. Heute geht es um Luftverschmutzung und Allergien. In unserer Sendung vom 25.12.20 hatten wir uns bereits mit den Auswirkungen der Umwelteinflüsse auf unsere Gesundheit beschäftigt. Damals ging es hauptsächlich um Infektionen, ausgelöst durch unter anderem sogenannte Zoonosen. Zoonosen sind, das bedeutet, dass das Überspringen von Viren aus Wildtieren auf Menschen immer wieder auftritt. Dies wird durch das Vordringen von Menschen in zuvor Wildtieren vorbehaltenen Lebensräumen, zum Beispiel Abholzen von Regenwäldern, wahrscheinlicher. Jedoch, es gibt auch weitere Umwelteinflüsse, die unsere Gesundheit beeinträchtigen bzw. schädigen. Atemwegserkrankungen durch Umweltverschmutzungen, zum Beispiel Feinstaubbelastung, ist ja auch in letzter Zeit, die letzten Jahre immer wieder thematisiert worden. Eine Zunahme von Allergien gibt es, die unter anderem auch durch die Zunahme von Hitzeperioden und durch Trockenheiten ausgelöst durch den Klimawandel begünstigt werden. Darüber sprechen wir in der heutigen Sendung und ich habe da die Dr. Margarete Baut. Sie ist Lungenfachärztin, Pneumologin, Fachbegriff und Allergologin. Sie ist bei mir im Studio. Hallo Margarete, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über dieses etwas heikle und doch auch weit gefächerte Thema zu sprechen. Und wenn alles klappt und die Technik und ich mitspielen, dann wird der Dr. Norbert Zeeb noch hier mit in der Sendung am Telefon sein. Der wird in zwei, drei Minuten anrufen. Er hat eine Allgemeinpraxis im Norden, in der Friedberger Landstraße. Mein Name ist Otto Gebhardt. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu managen, die ganze Sache. Und mein Dank schon mal an die Irina Schulz und den Manuel Buth wieder mal, die unsere Sendung dann nachbearbeiten. Und die könnt ihr dann in ein paar Tagen auf unserer Internetseite nachhören. Da gibt es auch diese Sendung vom Dezember, wo ich vorher angesprochen habe, wo es unter anderem auch um Corona ging. Greenpeace-Frankfurt.de, da gibt es auf der linken Seite den Menüpunkt Wir bei Radio X und da haben wir ein Archiv von den ganzen Sendungen der letzten Jahre, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Gut, dann legen wir mal los. Weltweit nehmen Atemwegserkrankungen aus den unterschiedlichsten Gründen weiter zu. Das wird immer wieder thematisiert in den letzten Jahren. Oft sind die Ursachen direkt in der Arbeits- oder Umwelt begründet. Mit Blick auf die Umweltverschmutzung, die ja auch andere Bereiche betrifft, nicht nur die Luft, sondern Wasser, Boden, Lärm. Mit Blick auf diese Umweltverschmutzung, welche Erkrankungen sind das, Margret?
Ja, also als erstes kurz zur Info. Die Lunge ist wie kein anderes Organ, hat engsten Kontakt mit der Umwelt und ist sie doch zuständig für ganz lebensnotwendige Dinge für den Organismus, nämlich die Oxygenierung des Körpers, die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff. Das heißt, sie ist zuständig für die Einatmung von Sauerstoff und Ausatmung von Kohlendioxid. Die ja mit jedem Luftzug eingeatmeten Stoffe, die Luft enthält eine Vielzahl von teils schädlichen Bestandteilen aus unserer natürlichen Umwelt, aber auch aerogene, eingeatmete Luft, lungengängige.
Margret, ich muss kurz unterbrechen, der Norbert ruft gerade an, ja. Und dann kannst du vielleicht gleich nochmal weitermachen. Jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert, was wir da inszenieren wollen. Jetzt ist er wieder weg. Ah, ja, doch, jetzt. Hallo? Hallo? Ja, das funktioniert nicht. Das hatte. Hallo?
Hallo, du.
Norbert. Wunderbar, Leon, vielen Dank. Ohne ihn wäre es jetzt wieder gescheitert. Wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ich habe jetzt gerade schon die Anmoderation und leider die Margret unterbrechen müssen. Sie wird aber gleich, ich hoffe, den Faden wieder aufnehmen können. Ich habe jetzt eben anmoderiert, dass eben in den letzten Jahren die Luftverschmutzung, die Atemwegserkrankungen zugenommen haben und dass wir in der heutigen Sendung drüber reden. Ich hoffe, du hörst uns und ich werde dich dann ansprechen, mit reinnehmen bei der, jetzt gucken wir mal, was die Margret noch zu erzählen hat. Wunderbar.
Gut, wir machen weiter. Also wir atmen mit jedem Luftzug verschiedene Partikel ein, die den Organismus schädigen können. Das sind eben Abfallprodukte aus unserer Zivilisation und aus unserer natürlichen Umwelt. Ja, was machen die Partikel? Die Partikel sind, oder der Feinstaub, Schwebestaub, sind ja Partikel von ganz unterschiedlicher Größe. Die gängige Einheit ist PM, Particulate Matter, und gibt die Körnchengröße an und ist mit PM10 definiert. Das sind Partikel, die also kleiner als 10 Mikrometer groß sind, also 10 Millionstel Meter. Man kann sich vorstellen oder nicht vorstellen, wie winzig dieser Partikel ist. Und diese Partikel können eben auch noch kleiner sein, unter PM2,5 oder noch kleiner. Und das ist dann die Krux. Die größeren Partikel, da haben wir dann Glück und können im Nasenrachenraum stecken bleiben. Das ist ja unsere erste Filterstation mit den Flimmerhärchen auch. Aber die kleinsten Partikel, sind eben die unsichtbaren Killer, die gelangen durch das gesamte Bronchialsystem bis in die Endstation, die Alveolen, die Lungenbläschen, und können dort ins Blut übergehen oder gehen ins Blut über und werden somit im gesamten Körper verteilt. Und da richten sie das Unheil an den verschiedensten Orten. Als Lungenärztin habe ich natürlich eine enge Beziehung zu den Atemwegserkrankungen. Sie können Asthma und COPD verschlimmern, auslösen.
Ganz kurz, COPD.
Ja, COPD, chronisch obstruktive Lungenkrankheit, eine der verengenden Atemwege zusammen auch mit Asthma. Das sind zwei verschiedene Erkrankungen, aber sind jetzt in erster Linie zusammen als verengende obstruktive Atemwegserkrankungen zu nennen. Aber das ist nur ein Teil der geschädigten Teile des Organismus. Sie gehen in die Blutbahn, sie gehen in die Gefäße, sie lagern sich dort ab. Sie machen, wie man das kennt, von Verkalkungen bei der Herzkranzgefäßen im Gehirn und führen somit können zu Schlaganfällen führen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen habe ich genannt. Sie können ins Nervensystem gehen, ins Gehirn. Man spricht auch von Begünstigung der Demenz. Also an den verschiedensten Orten wirken diese Partikel, diese giftigen Partikel.
Norbert, bist du noch da?
Ja, klar, natürlich.
Wunderbar.
Super interessant, was du auf der Pause erzählt.
Klar. Bitte nochmal.
Ist super interessant.
Ja, okay, gut. Ja, das freut mich für dich auch. An dich jetzt mal die Frage, kannst du das in deiner Praxis auch beobachten, dass die Zahl der Atemwegserkrankungen in den letzten Jahren zugenommen hat durch Luftverschmutzungen? Und woher rühren diese Luftverschmutzungen letztendlich?
Ja, also wir können das in unserer Praxis hier, sind wir in der Friedberger Landstraße, also direkt so ein Feinstaub-Hotspot sozusagen in Frankfurt, haben wir immer sehr viele Probleme mit Atemwegserkrankungen gehabt. Das ist jetzt zunehmend, können wir jetzt eher, denke ich, nicht sehen. Das ist eigentlich jährlich das Gleiche. Ist natürlich jetzt mit der Corona-Pandemie letztes Jahr nochmal anders als sonst, aber richtige Zunahme haben wir nicht gesehen. Es muss man ja auch sagen, dass der Feinstaub ja hier in Frankfurt ja auch abnimmt, muss man ja auch fairerweise sagen.
Unabhängig von Corona?
Jetzt unabhängig von Corona, genau. Mhm. Es ist so, dass die Grenzwerte größtenteils 2019 eingehalten worden sind. Ursachen hier bei uns in der Friedberger Landstraße sind aber natürlich ganz eindeutig der Verkehr. Wir wissen, dass im Endeffekt
der Autoverkehr,
der primäre Feinstaub, also durch Verbrennung entstehender Feinstaub, direkt durch den Auspuff kommt, aber auch durch Abrieb der Reifen kommt. Sehr große Mengen werden im Endeffekt Feinstaub durch diesen Abrieb entstehen, durch diesen Abrieb, und natürlich auch durch Aufwirbelung auf der Straße. Und wir haben zusätzlich natürlich hier Luftverkehr, was auch Ultrafeinstaub auch mit emittiert, was ja besonders gefährlich ist, wie die Frau Dr. Bautz auch gesagt hat, und gleichzeitig auch Baubetrieb, also Bauen hier in Frankfurt, das führt auch zu kräftigen Feinstaubbelastungen. Auf dem Land sieht das ein bisschen alles anders aus. Auf dem Land haben wir viel größere Räume, viel größere Lufträume auch, wo sich das eher verteilen kann. Und da ist die Landwirtschaft Nummer eins, und die Landwirtschaft ist tatsächlich von der Menge her noch größer als der Straßenverkehr. Das sind indirekte Feinstaube, die da entstehen. Und zwar bedeutet das, dass Ammoniak durch Gülle und Kot im Endeffekt entsteht, in die Luft kommt und dort chemisch zu Feinstaub wird. Und da sind unglaubliche Mengen, ganz viele Hunderttausende von Tonnen an Feinstaub, was jährlich da durch die Landwirtschaft, durch die Massentierhaltung im Endeffekt entsteht.
Ja, da wollte ich nachher noch mal kurz drauf eingehen, weil ich das eigentlich bemerkenswert fand bei der Vorbereitung auf die Sendung. Mein Autoverkehr wissen wir. Ja, diese ganzen bekannten Quellen, aber dass die Landwirtschaft da so eine wichtige Rolle spielt, das hat mir eigentlich ziemlich überrascht. Da werden wir nachher nochmal kurz drüber reden. Margret, jetzt an dich mal die Frage, was wir vorher schon sagten, die Zahlen nehmen ja zu.
Richtig, ja.
Gibt es da, woher stammen die Angaben? Wird es an Studien ermittelt oder
richtig.
Wie?
Also es gibt viele Zahlen. Wenn man etwas zurückgeht, zum Beispiel 2012, da waren weltweit nach WHO 6,5 Millionen Todesfälle auf Krankheiten zurückzuführen, die in der Luftverschmutzung begründet sind. Das sind also 11,6% der Gesamtzahl der Todesfälle. Die neuesten Zahlen, was weltweite Todesfälle betrifft, ist von 2015. Da ist es schon auf 8,8 Millionen gestiegen. Darunter, also unter dieser Summe, birgt sich laut Studie vor allen Dingen Indien und China. Da spielt die Kohleverbrennung eine große Rolle. Aber auch Osteuropa liefert beeindruckende Zahlen. 2012 waren bis zu 120 Todesfälle pro 10.000 Menschen zu verzeichnen. Und allein in Europa sterben jährlich 400.000 Menschen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Und ist somit in Europa sozusagen die größte Umweltbedrohung für unsere Gesundheit.
Der Norbert hatte das ja jetzt ein Stück weit schon angedeutet, als er auf die Situation an der Friedberger Landstraße oder hier in der Stadt hingewiesen hat. Gibt es denn da regionale, kontinentale, globale Unterschiede?
Ja, also wir haben jetzt, nur gehen wir mal von Deutschland aus. In Deutschland haben wir ca. 70.000 Todesfälle vorzeitig jährlich. Und da ist wieder ein Schwerpunkt in den Ruhrgebieten, aber auch in großen Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, Ruhrgebiet sozusagen. Und das wurde auch von dem Harvard-Team und drei britischen Universitäten recherchiert. Und ansonsten sind, wie ich schon gesagt habe, weltweit der Schwerpunkt China, Osteuropa laut WHO.
Norbert, an dich jetzt die Frage, welche Gesundheitsschäden, bleibende Schäden oder vorzeitige Todesfälle resultieren denn aus diesen Luftverschmutzungen?
Also die Frau Dr. Bautz hatte schon ja gesagt gehabt, wir haben ja wirklich eine Fülle von Erkrankungen, die damit verbunden sind. Ich glaube, Diabetes mellitus hatte sie jetzt, glaube ich, nicht gesagt gehabt. Also das ist von den Studien her auch eindeutig, dass es da eine massive Korrelation gibt. Und zwar sowohl von den Typ 1, also bei den jugendlichen Diabetikern, als auch bei den älteren Typ 2 Diabetikern. Wieso das entsteht, ist noch nicht so richtig klar, aber wahrscheinlich ist es so, dass doch Ultrafeinstaube, also ganz feinen Partikel, die auch in die Gefäße reinkommen, auch Entzündungen an der Bauchspeicheldrüse machen. Da gibt es so Entzündungsparameter, Komplementfaktoren, C3C heißen die, die kann man da messen und da sieht man im Endeffekt, dass da massive Entzündungen entstehen, auch an der Bauchspeicheldrüse und im Endeffekt dann zu Diabetes führen, wobei teilweise man nicht so richtig differenzieren kann, also sind ja meistens Autos, die im Endeffekt dann doch in der Nähe von Straßen dann das verursachen. Und da gibt es natürlich auch Lärm und auch Stress, was auch wiederum zu Diabetes führt. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist da eine Verbindung zu sehen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es auch große Studien, europäische Studie, die ESCAPE-Studie, European Study Cohorts for Air Pollution Effects zeigen zum Beispiel, dass Herzinsuffizienz deutlich erhöht wird, also Herzschwäche deutlich erhöht wird, wenn 10 Mikrogramm pro Kubikmeter an PM10, also die größeren Partikel, da haben wir schon Faktoren, Risikofaktoren um 10%, da die der Bevölkerung dann an Herzinsuffizienzen gesteigert wird. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass dieser Feinstaub ja in den Gefäßsystem zu Tromben führen kann, aber auch zu Gefäßverengungen, zu Bluthochdruck und auch Arrhythmien. Und das führt im Endeffekt dann zu diesen Herzschwächen, Bluthochdruck und auch Herzinfarkten. Was ich wirklich auch dramatisch finde, ist die Studien, die zeigen, dass auch Demenz, also auch ins Gehirn diese Feinstaube gelangen. Es ist so, dass normalerweise da so eine Schranke ist, eine Blut-Hirn-Schranke, die verhindert, dass das Gehirn so einfach Stoffe hineinkommen. Das scheint aber bei diesen kleinen Partikeln nicht auszureichen. Das heißt, wir haben Entzündungen im Gehirn, die zu Demenz führen, aber die zu Jugendlichen, bei Jugendlichen auch tatsächlich zur Reduktion vom IQ führen können. Und wiederum auch da Gefäßprobleme im Gehirn, die zu Schlaganfällen führen. Die ganzen COPD und Asthma, Lungenkrebs, das hat die Frau Dr. Bautz ja schon gesagt. Aber auch ja Neugeborene Sterblichkeit steigt in diesen Gebieten in China und Indien, wo Feinstaubbelastung hoch ist. Die Gewicht der Babys ist deutlich verringert. Also da gibt es wirklich einen Haufen, ja, schlimme Sachen, die wir durch unsere Mobilität, durch ungehemmte Landwirtschaft, Massentierhaltung, Fleischkonsum im Endeffekt da auslösen und direkt riesige gesundheitliche Schäden entstehen, die ja Milliarden kosten im Endeffekt weltweit, aber auch hier, besonders hier in Deutschland, auch bewirken.
Ja, das fand ich den interessanten Hinweis auf die Demenzgeschichte. Ich hatte nämlich, werde ich vielleicht nachher nochmal kurz zwei Sätze mehr dazu sagen, einen Artikel gelesen, es gab eine Studie, da haben Wissenschaftler Schachspieler während einem Turnier beobachtet und festgestellt, dass durch entsprechende Belastungen die Fehlerhäufigkeit bei diesen Spielern ja zugenommen hat. Aber wie gesagt, da vielleicht nach der Musik mal nochmal zwei Sätze dazu von mir. Margret, nochmal zu dir kurz zum Schluss von diesem ersten Block, bevor wir etwas Musik machen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass bei Kindern und Erwachsenen unterschiedliche Häufigkeiten auftreten.
Also Kinder sind per se, haben die schon mal viel stärkere Reaktionen. Kinder sind wesentlich empfindlicher noch. Wir hören ja nun schon bei Erwachsenen genügend Einflüsse auf den Organismus, aber bei den Kindern ist das noch mal dramatischer. Da habe ich auch wieder ein paar Zahlen. Also es wurde gemessen, Schwefeldioxidwerte, wenn die eindrücklich hoch waren, nahmen auch signifikant die Krankenhausaufnahmen von asthmatischen Kindern zu. Und auch bei Ozon zeigte sich eine Steigerung der Gesamtmortalität von Kindern auf 6% und gezielt die respiratorische Mortalität.
Respiratorisch, da habe ich drauf gewartet.
Die Atemwegs betreffende Mortalität von 12%. Also die Kinder sind per se deutlich empfindlicher gegenüber den Luftschadstoffen als Erwachsene. Und im Jahre 2016, muss man sich auch noch mal vor Augen halten, starben laut WHO 600.000 Kinder an Luftverschmutzung. Verschmutzung weltweit. Ja. Weltweit. Und das ist ja wirklich auch eine beeindruckende Zahl. Wie gesagt, wie der Kollege jetzt schon sagte, eine entzündliche Erkrankung, also Entzündungen werden überall gesetzt, in den Atemwegen, in den Gefäßen und bewirken dann eben diese Veränderung, wie er eben beschrieben hat.
Schönen Dank euch beiden mal bis hierher. Ich mache jetzt mal etwas Musik. Heute gibt es mal ganz was Spezielles. Ich habe die Auszüge, einzelne Titel von der Carmina Burana vom Karl Orff. Und zwar ist das eine Aufnahme mit dem Chor und Orchester der Deutschen Oper in Berlin unter Leitung von Eugen Jochum. Und die Solisten sind da die Gundula Jankovic Sopran, der Gerhard Stolze Tenor und Dietrich Fischer Discard Bariton. Und dabei sind noch die Schöneberger Sängerknaben. Und Beginn tut's mit O Fortuna. So, wir sind klar wieder auf Sendung, müssten wir sein. Ja, immer noch Radio X. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Umwelt und Gesundheit, Gesundheit und Umwelt. Wobei wir uns heute mit dem Thema Luftverschmutzung und Allergien beschäftigen. Auf die Allergien werden wir nachher noch eingehen. Margret, jetzt an dich nochmal wieder eine Frage. Bisher wird das Ganze ja in vorzeitigen Todesfällen gemessen. Hm. Eine neue Studie, die fordert mehr oder weniger, dass das mal umgekehrt wird. Und zwar soll die verringerte Lebenserwartung im weltweiten Durchschnitt durch Infektionskrankheiten zum Beispiel oder auch zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Rauchen, das ein bisschen anders bewertet werden. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, man hat eben nachgewiesen, dass die Feinstaub- oder Umweltverschmutzung und Reaktion auf die Atemwege und auf den Körper die Lebenserwartung deutlich mehr beeinflussen und senken, als das tatsächlich der Risikofaktor Rauchen tut oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein wesentlicher Faktor, der die Lebenserwartung deutlich reduziert, ist durch Umweltverschmutzung bedingt und den Einfluss auf den Körper.
Ja, jetzt bin ich jetzt was ins Strauchen, weil ich die Musik nochmal umstellen muss. Norbert, du hattest vorher das mit der Landwirtschaft erwähnt. Wie ich gesagt hatte, das war ein spannender Aspekt, als ich mich mit der Sache beschäftigt hatte. Woher rührt denn das? Ich meine, bisher denkt man immer, die Landwirtschaft sei wichtig und gesund für uns.
Genau, also das soll sie auch sein, sie soll ja gesunde Lebensmittel produzieren. Das Problem ist im Endeffekt die Massentierhaltung. Es wird ja so viel Schweinezucht, Rinderzucht betrieben, es fällt unglaublich viel Stoffe wie Gülle, wie Kot im Endeffekt an bei diesen Riesenmengen an Fleisch, das produziert wird, was wir auch teilweise ja exportieren, muss man ja sagen, zu relativ preiswerten Geschichten. Und diese Menge an Abfällen, an Kot und Gülle muss ja irgendwo hin, ja, das wird teilweise auf die Felder gebracht und da entsteht eben der Stoff Ammoniak und Ammoniak ist so ähnlich wie Schwefeldioxid oder auch die Stickoxide, flüchtige Stoffe, die im Endeffekt dann in die Luft kommen, dort mit Luftbestandteilen reagieren und dann eben diese Riesenmengen an Feinstaub bilden. Und ja, es gibt da Berechnungen, die sagen, ungefähr eine Tonne von diesem Ammoniak führen zu Folgekosten von um die 22.000 Euro. Und wenn man dann die Gesamtsumme sich anguckt, also die gesamte Menge von Ammoniak, was pro Jahr produziert wird, dann sind es so 500.000 bis 600.000 Tonnen, die pro Jahr produziert wird, wo auch die Europäische Union schon, auch Deutschland sagt, hier, das ist ja viel zu viel, das muss ja direkt reduziert werden, aber unsere Landwirtschaft spielt da nicht so richtig mit und das ist ein Riesenproblem. Also nicht nur, dass CO2 produziert wird durch die Fleischwirtschaft, es entsteht ja ein Haufen auch Methan und andere klimaschädliche Stoffe, sondern eben auch Feinstaub, was direkt gesundheitsschädlich für uns wirkt.
Margret, Zusammenhang Klimaveränderung, Luftverschmutzung, kann man da auch was dazu sagen? Gibt's das?
Ja, Klimaveränderung und Luftverschmutzung gehören zusammen. Ursächlich haben sie die gleichen Quellen, nämlich Verbrennung fossiler Energieträger. Und durch diese durch die Verbrennung, durch die Verbrennung verursachte Erwärmung und Umweltverschmutzung kommt es eben zu klimatischen Veränderungen und Bildungen von Luftschadstoffen wie eben Ozon, Feinstaub und damit eben auch zu einer permanenten Verschlechterung der Luftqualität. Und das hat auch einen direkten Einfluss auf Entstehung wieder von Atemwegserkrankungen. Also die wesentlichsten Faktoren der Klimaveränderungen, die am ehesten respiratorische Erkrankungen beeinflussen können, sind eben extreme Temperaturen, sprich Hitze und Kälte, Überflutungen mit feuchten Behausungen, dadurch spielen die Schimmelpilze dann wieder auch eine große Rolle, Gewitter, Veränderungen der Allergiedisposition und des Allergiespektrums und dann eben auch natürliche Dinge wie Waldbrände, Sandstürme. Das sind alles
Vulkanausbrüche.
Ja, Vulkan, richtig. Oder, okay. Das sind alles Faktoren, die auch besonders die Atemwege betreffen und eben zu diesen schweren Asthma und COPD führen können.
Ich möchte jetzt nochmal die dritte Person ins Spiel bringen, das ist der Dr. Mathis Müller, der hat uns einen kleinen Einspieler geschickt, das uns zum nächsten Thema führt. Da geht es nämlich, es gibt auch Studien im Zusammenhang mit Corona und Feinstaubbelastungen. Ich spiele das jetzt mal ein und dann sprechen wir weiter nachher drüber. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
Sind Covid-Erkrankungen gefährlicher, wenn die Infektion auf Menschen trifft, die unter Feinstaubbelastungen leben? Welche Mechanismen wirken da? Wenn Menschen verschmutzte Luft einatmen, wandern gerade die sehr kleinen, gesundheitsschädlichen Feinstaubpartikel von der Lunge direkt ins Blut und in die Blutgefäße. Dort führen sie zu starken oxidativen Stress. Es entstehen Entzündungsreaktionen. Freie Sauerstoffradikale bilden sich. Feinstaub scheint die Aktivität des ACE2-Rezeptors auf diesen Zelloberflächen der Endothelzellen zu erhöhen. Diese Rezeptoren vermehren sich. Angiotensin Converting Enzym 2 heißen diese Rezeptoren. Sie sind in letzter Zeit in aller Munde, weil das Coronavirus gerade diesen Rezeptor benutzt, um in die Zelle einzudringen und um sich zu vermehren. Das Virus hat freies Spiel, wenn es auf diese vermehrten Rezeptoren trifft, und zwar besonders in der feinstaubbelasteten Lunge. Schwere Covid-Fälle zeichnen sich durch Lungenbeteiligung aus. Die Luftverschmutzung scheint ein wichtiger Kofaktor für die Covid-Erkrankungen zu sein. Gerade die schweren, tödlichen Erkrankungsfälle stehen auch mit den ultrafeinen Staubpartikeln der Luft im Zusammenhang.
So, ich hoffe, jetzt sind wir wieder zu hören. Das war vom Dr. Mathis Müller freundlicherweise eine Einspielung. Gibt es da, jetzt gehen wir mal zum Norbert. Zuerst, Norbert, bei dir schon Erfahrungen in dem Zusammenhang? Margret, bei dir dann auch, wie du das einschätzt?
Ja, also bei uns hier in der Friedberger Landstraße, also wir haben natürlich in den letzten 12 Monaten viele Corona-Patienten gesehen und auch diagnostiziert. Ob das jetzt mehr ist als in anderen Praxen, im ländlichen Praxen, kann ich nicht so richtig beurteilen. Insgesamt ist natürlich so, dass Frankfurt relativ glimpflich noch mit Corona weggekommen ist. Wir haben jetzt nicht so die Riesenfallzahlen wie irgendwie in der Nähe von Dresden oder in Bayern, so dass das im Endeffekt schwer zu sagen ist, ob jetzt Feinstaub hier jetzt dazu geführt hat, dass wir mehr Corona-Patienten tatsächlich haben. Wir haben aber ein Pflegeheim, was direkt hier an der Friedberger Landstraße sitzt, wo sehr viele Menschen gestorben sind, muss man sagen, an Corona-Infektionen, da auch jetzt gerade mit dem neuen Virustyp auch eine zweite Welle läuft. Also ja, Fälle haben wir genug. Ob das jetzt damit wirklich zusammenhängt, das kann ich wissenschaftlich jetzt nicht sehen. Interessant finde ich es sehr mit dem ACE-Rezeptor, dass da ein Zusammenspiel besteht. Das ist ja so ein Schlüssel für den Coronavirus, um in die Zellen reinzukommen. Das wissen wir auch im Nasen-Gehirn-Nervenbereich, dass besonders da an den Nasennerven wir diese ACE-Rezeptoren haben und dadurch auch diese Geschmack- und Geruchslosigkeit entsteht, weil der Virus das sehr schnell zuerst befällt. Dass der Feinstaub jetzt praktisch diese Rezeptoren nochmal in ihrer Aktivität erhöht, das ist war für mich auch neu und ja, finde ich toll, dass der Mathis das gefunden hat.
Okay. Margret, wolltest du da noch was ergänzen? Oder ansonsten würde ich sagen, das mit diesen Schachspielern, ja, da hat ja vorher gesagt, dass wir dann vielleicht nochmal kurz was nachliefern. Ja. Wie passt es dir besser?
Also ich kann jetzt nur sagen, dass ich mich da auf die Resultate des Kardiologen Thomas Münzel der Uniklinik Mainz beziehen kann, der das veröffentlicht hat und der damit ein Team zusammenarbeitet auch mit dem Max-Planck-Institut für Chemie und der ja auch jetzt propagiert hat, dass etwa 15% der weltweiten Covid-19-Todesfälle darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen eine längere Zeit mit diesem lungengängigen Feinstaub Kontakt hatten. Und dass die Quote in Europa bei 19% liegt und in Ostasien bei 27%, das ist ja doch allerhand. Und dass es einstellige Werte in Ländern wie Australien, Neuseeland gibt. Also das fand ich jetzt auch wichtig und wird sicherlich auch weiter Beachtung finden. Wir haben das Thema ja noch nicht so sehr lange und das wird sicherlich eine Rolle spielen und wird auch noch weiter beachtet werden.
Wolltest du nur kurz das mit den Schachspielen? Das ist jetzt zwar ein bisschen ein Sprung, ja, aber ich fand das vorher von mir ein bisschen zu.
Ja, die Schachspiele, das war mir persönlich nicht bekannt, dass es die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann, wusste ich. Das wird eben auch bei den Kindern befürchtet oder wurde festgestellt, dass der Feinstaub die kognitiven Leistungsfähigkeiten beeinträchtigt. Und das finde ich, das passt ja dann auch zum Schachspieler. Ich kenne diesen Fall da nicht, aber kann ich mir nun vorstellen, wenn es beim Erwachsenen bis zur Demenz geht und dass da irgendwie welche Fähigkeiten erlahmen, trifft in das ganze Thema hinein.
Gut, machen wir hier nochmal eine Musikpause und nachher sprechen wir über die Zunahme an Allergien, was ja auch im Zusammenhang steht mit Luftverschmutzung. Ja, nochmal ein Auszug aus der Carmina Burana und zwar, jetzt gucke ich mal auf meinem Zettel nach dem Titel, das ist nämlich nicht so einfach für uns Schwaben. Floret Silva Nobilis, was zu Deutsch heißt, es sprießt der edle Wald. So, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, Umwelt und Gesundheit, Gesundheit und Umwelt. Margret, du als Allergologin, ich habe lang geübt für dieses Wort, um es richtig aussprechen zu können. Ich habe immer irgendwo noch ein I dazwischen gehabt und dachte, nee, das passt nicht. Also okay, seit Jahren gibt es immer wieder Hinweise auf eine Zunahme von Allergien. Zunächst mal, was mir sich halt da als Frage aufgedrängt hat, als Luftverschmutzung würden da nur anorganische Stoffe oder ich meine Luftverschmutzung in dem Sinn können ja auch Pollen, Blüten, was auch immer sein.
Ja, also ist es ganz sicher, dass Allergien zunehmen. Das ist gar keine Vermutung mehr, das ist gesichert. Und die Stoffe wie Ozon und Stickoxide eignen sich offenbar besonders dazu, Pollen und Feinstaubteilchen zu manipulieren und aggressiver zu machen, sodass das Immunsystem viel heftiger reagiert. Und als Ursache hat man da wohl etwas unerwartet langlebige Sauerstoffverbindungen gefunden, die auf der Oberfläche dieser feinen kleinen Partikel nachzuweisen waren. Das hat auch wieder dieses Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz festgestellt. Und es gibt eben auch Fertilizer oder Dünger für die Pflanzen im Allgemeinen. Das ist das CO2 aus der Atmosphäre. Und dadurch werden die Pollen einfach auch noch größer und die enthaltenen Eiweißsubstanzen sind vermehrt vorzuweisen. Und das bewirkt natürlich einfach, dass durch diese Klimaveränderung auch andere Sträucher und Bäume wachsen, die wir hier zum Teil noch nicht kannten, oder auch Kräuter, ich denke da an die Ambrosia. Und es gibt also neue Allergene. Das Spektrum erweitert sich einfach durch das geänderte Klima und eben die Manipulation auf Allergene und den Feinstaub.
Norbert, du erklärst jetzt den Begriff Allergene.
Allergene sind die Stoffe, die im Endeffekt die Allergie auslösen.
Ja, okay, aber warum Gene? Allergie, ja, Allergen. Gene ist doch eine Erbfaktor.
Wieso es ein Gen ist, meinst ja. du? Nee, das hat damit nichts zu tun.
Ah, okay.
Das hat nichts zu tun. Es ist, so wie Margit gesagt hat, wir haben wirklich kaum noch Zeit, wo keine Allergene irgendwo herumfliegen. Das sehen wir an unseren Patienten hier in der Praxis. Also Allergien sind praktisch im ganzen Jahr, sogar im Winter, sind teilweise noch Blüher noch vorhanden. Milben kommen natürlich noch dazu und dann haben wir eigentlich hier mal gut was zu tun.
Genau, das würde ich auch ergänzen. Die Pollenzeit, die verschiebt sich auch manchmal, eben wenn es jetzt so warm geblieben wäre wie in den letzten Tagen, dann gestärkt beginnt die Pollenzeit mit der Hasel beispielsweise schon viel eher im Jahr. Und das haben wir jetzt eben auch beobachtet, dass sich das verschiebt und die Zeiten der Allergien auch länger sein können, durchaus sich noch länger ins Jahr hineinschieben. Und man muss jetzt einfach auch gucken, ist das Spektrum nicht mehr das Übliche, was man bisher so vermutet hat, sondern sind da jetzt andere Dinge dazugekommen?
Du hattest gerade vorher andeutet, die Reaktion vom Immunsystem. Fand ich ganz spannend, der Hinweis, weil es wurde ja im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, von der Überreaktion vom Immunsystem gesprochen. Was heißt das?
Also bei einer Allergie ist die Reaktion des Immunsystems übersteigert, wenn man allergisch ist. Das heißt, es kommt ein Allergen, eine Polle, ein Katzenhaar, wie auch immer, wir haben ja viele, auf den Organismus und löst dann dort in der Zelle eine Reaktion aus, die eben zu einer Reaktion des Organismus führt, übersteigert in Form von, das kennt jeder schon mal gesehen oder selbst dran gelitten, in Form von Heuschnupfen oder in Form von Asthma, Atemnot.
Könnte das auch insgesamt gefährlicher werden? Weil, wie gesagt, das war also nach dem, was ich so mitbekommen habe, bei dieser Impfstoffdebatte eben die Gefahr, dass es ja zu bleibenden Schäden führt?
Das kann ich vielleicht gerade noch mal ergänzen.
Ja, Norbert, also, bitte.
Das ist jetzt nicht mit diesen Allergien gemeint, Pollenallergie. Das hat damit nichts zu tun jetzt bei diesen Impfungen, sondern bei den Impfungen geht es da tatsächlich um Bestandteile des Impfstoffs, wo schwere allergische Reaktionen, anaphylaktische Reaktionen, also auch lebensgefährliche allergische Reaktionen entstehen können. Und wenn ein Patient das schon mal erlebt hat, dann soll er das bitte dem Impfzentrum sagen. Aber da geht es nicht um irgendwelche Pollenallergiker.
Ja, okay. Margret, ich habe jetzt noch einen Begriff, ein, zwei, die wir vielleicht mal kurz noch erläutern sollten. Und dann ja, gucken wir mal, was. Ich habe nur ein, zwei andere Sachen. Es gibt Auswirkungen, Asthma, das sogenannte Thunderstorm-Asthma.
Ja, Gewitter-Asthma.
Was bedeutet das bitte?
Ja, das gehört einfach noch zu dem Thema unserer Klimaveränderungen. Es gibt dann eben Reaktionen bei Gewitter, deswegen Thunderstorm-Asthma, das hat man eben beobachtet. Das kann Menschen betreffen, die vorher noch nie Asthma hatten, die noch nie daran gelitten haben. Aber durch ein Gewitter kommt es zu einer Reaktion wie eben das Asthma bei dieser speziellen Wetterlage. Ich habe ja vorher davon gesprochen, dass die Atemwege reagieren bei Hitze, Kälte, unterschiedlichen Einwirkungen. Und das ist eben dieser Thunderstorm-Asthma. Und das beruht darauf, dass also der Wind, der Regen die Pollenkörner aufplatzen lässt und die kleinen Partikel, die kleinen Allergene können somit wieder in die Atemwege gelangen und können eben damit eine Atemnot, einen Asthmaanfall auslösen und wie gesagt, bei dem Gewitter hat man das also auch bei Menschen beobachtet, die sonst mit Asthma nichts zu tun hatten.
Asthma ist doch aber eine bleibende Erkrankung, oder?
Im Prinzip ja, das kann auch wechseln, man kann beschwerdefreie Intervalle haben, es kann auch weggehen. Manchmal hat man in der Kindheit ein Asthma gehabt, aber es kann auch wieder plötzlich auftauchen im Erwachsenenalter, wenn man gar nicht mehr damit rechnet. Ich sage immer, man sollte es in der Schublade behalten, und wenn es in der Schublade bleibt, ist gut, aber es kann irgendwann wieder rauskommen und Beschwerden machen.
Dann habe ich nur den Begriff Katharina-Husten. Mhm. Du hattest vorher schon was angedeutet mit Schimmel und Pilzsporen.
Dieser Katharina-Husten, der wurde beobachtet in New Orleans, als der Hurrikan Katrina wirkte. Und das war eben durch die Feuchtigkeit, durch feuchte Räume, Schimmelpilzbefall und eben dann die Reaktion mit verstärkten Husten. Und man hat eben dann festgestellt, dass es im Zusammenhang dieses Hurrikans eben zu dieser verstärkten Feuchtigkeit und damit verstärkten Schimmelpilzbefall gekommen ist.
Norbert, die fortschreitende Erderwärmung wird auch eine Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitzeperioden und Dürren prognostiziert. Welche Auswirkungen könnte denn das auf unseren Organismus haben?
Ja, also wir werden sicherlich deutlichen Steigerung mit Feinstaub haben. Da bin ich mir sicher, eben durch Stürme, durch Brände. Wir haben ja schon große Brände in Kalifornien, aber auch in Australien gehabt, wo riesige Mengen von Feinstaub emittiert worden sind. Aber es ist natürlich auch die Hitzebelastung eine Belastung, die auf den menschlichen Kreislauf massiv wirkt. Das sehen wir hier an unseren Altenheimen auch. In den schweren, trockenen, heißen Sommern haben wir immer Tote bei den Patienten, weil einfach viele Patienten so von der Flüssigkeitsbilanz an der Grenze sind, auch praktisch ohne Hitze, ohne Wärme, dass, wenn die Hitze noch dazukommt, wir überhaupt nicht es schaffen, die mit Flüssigkeit zu versorgen. Und gleichzeitig werden natürlich durch die Wärme auch Veränderungen auch im Krankheitsspektrum entstehen. Das heißt, es kann sein, dass wir Einschleppungen auch von sowas wie tropischen Krankheiten zu befürchten haben. Wir sehen das teilweise am Dengue-Virus, aber auch an anderen Chikungunya-Viren, an speziellen tropischen Viren, die mittlerweile auch im Mittelmeerraum in Spanien, Südfrankreich schon zu finden sind, auch in Italien. Das heißt, wir haben da eine Veränderung von verschiedenen Krankheiten, die eben durch die Hitze nochmal begünstigt werden.
Bevor wir jetzt nochmal kurz Musik machen und dann etwas philosophisch im Nebel stochern werden, noch eine Frage. Margret, du, Norbert dann oder andersrum, wie ihr wollt. Gibt es denn Anzeichen, dass diese Thematik Luftverschmutzung bei uns sich entschärft?
Nein.
Wie sollte Schlicht es? Und einfach.
Wie sollte es? Die Lobby ist hoch, ist stark vertreten beim Verkehr durch unseren Herrn Scheuer. Also es gibt viel durch unsere Frau Klöckner. Es gibt viele Faktoren und es wird viel zu wenig getan. Also ich bin da von Haus aus Pessimist und auch jetzt muss ich sagen, wir machen viel zu wenig. Jeder Einzelne macht zu wenig und der Hintergrund mit Politik macht zu wenig.
Norbert.
Ja, also ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich meine, wir haben jetzt mit der Pandemie mal so eine Zeit gehabt, wo wir gesehen haben, wow, da kann sich ja schnell was verändern. Die Verhaltensmuster verändern sich, wenn es sein muss. Und ich glaube, es ist jetzt entscheidend, schnell, dass die Leute verstehen, dass der Klimawandel nicht irgendwann in 20, 30 Jahren kommt, sondern wir direkt mittendrin sind und massive Veränderungen und auch Verringerung von Lebensqualität, aber auch Verringerung von Lebensräumen innerhalb von den nächsten Jahrzehnten entstehen werden. Und ich glaube, das kann viel Dynamik verursachen und kann auch Veränderung verursachen. Und da hoffe ich natürlich auch, dass wir hier in Frankfurt im Verkehr, aber auch beim Klima massive Fortschritte haben und solche Leute, wie die Margret genannt hat, im Endeffekt abgelöst werden und ganz andere Leute da plötzlich Veränderungen bringen. Habe ich schon Hoffnung, auch wenn ich es ganz klar sehe, das ist kein Selbstläufer, da muss jeder von uns dran und diese Veränderung mitgestalten.
Gut, gleich nochmal mehr, jetzt nochmal kurz ein bisschen was von der Carmina Burana und Nein, Tür, der Titel heißt Tanz. Ja, nochmal jetzt kleine mehr oder weniger Schlussrunde. Ich habe da also diese Gedanken habe ich ja schon länger im Kopf und schiebe die mal hin und auch mal her. Der Mensch ist ja, und auch andere biologische Lebewesen werden ja im Laufe evolutionärer Prozesse an veränderte Lebens- und Umweltbedingungen angepasst. Kann das denn auch bei den hier besprochenen Ursachen eventuell erfolgen oder ist das gänzlich ausgeschlossen, weil sich ja bei dieser Luftverschmutzungsgeschichte hauptsächlich um anorganische Stoffe handelt? Ich meine, ich denke mir zum Beispiel, Menschen, die vor Tausenden von Jahren gelebt hätten, die würden wahrscheinlich in unserer heutigen Umwelt kaum existieren können. Oder ist das jetzt zu laienhaft und zu abwegig absurd? Norbert, du das mal jetzt anfangen.
Ja, also es ist so, dass natürlich in der Steinzeit, wenn du in der Höhle gesessen hast und Feuer gemacht hast, ja, kräftig Feuer gemacht hast, du riesen Feinstaubbelastungen hattest. Wir wissen das im Endeffekt tatsächlich unter prähistorischen Untersuchungen, dass die Lungen von diesen Menschen, Ötzi und ähnliches, voll mit Ruß waren, ja. Das waren größere Partikel, also die haben vielleicht, wir wissen ja, je kleiner die Partikel, desto schädlicher sind sie. Vielleicht waren es doch nochmal ein bisschen andere Schäden, aber auch die hatten im Endeffekt tatsächlich schon Schäden, so dass das anders ein bisschen ist im Moment, weil eben diese Ultrafeinstaube entstehen, auch Stoffe entstehen, die bei Holzverbrennung nicht da sind, aber auch Holzverbrennung ist nicht ungefährlich. Also auch diese Stoffe, die da entstehen, das sind auch teilweise aromatische Kohlenwasserstoffe, die da entstehen, können auch krebserregend sein und auch die Urzeitmenschen hatten Krebs. So dass ich mir da jetzt nicht so richtig klar ist, ob da so ein Riesenunterschied ist. Veränderungen, was du so ansprichst, dass diese Veränderungen irgendwie wir uns anpassen oder so, das ist das Riesenproblem, was wir eigentlich in dieser Neuzeit haben. Die Veränderungen sind so schnell, dass normale biologische Konzepte zur Anpassung nicht funktionieren können. Also das glaube ich nicht, dass wir uns jetzt irgendwie genetisch oder so jetzt schnell an solche Sachen oder auch an den Klimawandel anpassen können. Das bezweifle ich ein bisschen.
Margret, du hast fast das Schlusswort. Schlusswort habe immer ich in der Sendung.
Wie schön. Ja, ich kann mich eigentlich nur den Worten meines Kollegen anschließen. Ich bin von Haus aus Pessimist. Die Höhlenmenschen haben halt nicht noch zusätzlich den Suff vor der Höhle stehen gehabt und die vierstöckige Autobahn. Also ich denke, ich bin ein bisschen pessimistisch und ich denke, wir sollten unbedingt dafür sorgen, dass die Menschheit sich dem Problem mehr widmet, dass das mehr Gehör findet, dass wir uns gar nicht mehr überlegen müssen, ob wir uns anpassen oder nicht, sondern dass wir uns dann endlich mal bewegen und dafür sorgen, dass diese Dinge abgestellt werden, wie Dinge, die durch die Verbrennung entstehen.
Okay, vielen Dank euch beiden, Dr. Margret Bautz und Dr. Norbert Seeb zum Luftverschmutzung und Allergien. Toll, dass ihr im Studio wart, Margret, Norbert, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist ziemlich belastet in letzter Zeit. Ich hoffe, du kommst noch. Ihr kommt alle bei euch in der Praxis gut durch die nächsten Wochen, Monate. Margret, du auch.
Danke.
Und wie vorher schon mal sagte, wenn es das Wetter und was auch immer für Umstände zulassen, treffen wir uns mal am Main unten und trinken einen drauf. Vielen Dank euch, macht's gut. Und für euch am Radio habe ich jetzt noch kurz zwei Termine. Einmal ein Hinweis auf unseren Schnupperabend am kommenden Montag, 1.3. ab 18 Uhr. Der wird wieder online stattfinden, findet ihr Informationen auf der Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Podiumsdiskussion am 12.3. zur Kommunalwahl. Thema wird Verkehr sein, Verkehr am Limit, schafft Frankfurt die Wende. Veranstaltet wird es vom Bündnis Verkehrswende Frankfurt in der Kooperation mit dem Haus am Dom. In dem Bündnis sind vertreten die AUA, das ist die Aktion, das Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn im Riederwald da unten. ATTAC, Greenpeace, die Initiative Frankfurt 22 und VCD, Verkehrsclub Deutschland. Ob hybrid oder nur online, ist noch nicht klar, aber schaut nach auf der Internetseite Bündnis mit UE. Bündnis-verkehrswende-frankfurt.de. Und dann noch ein Hinweis auf zwei Veröffentlichungen. Greenpeace hat einen Wahlkompass veröffentlicht zum Thema Verkehr. Da wurden 5 Fragen an die Parteien im Römer, also an ein paar Parteien, wir konnten ja nicht alle nehmen, Fragen formuliert, die darauf geantwortet haben, und das findet ihr auf unserer Internetseite, ja, greenpeace-frankfurt.de. Und schließlich zum Schluss noch, die People for Future hier in Frankfurt haben auch zur Kommunalwahl einen Klimacheck erstellt. Die haben 15 Klimafragen an die Parteien gerichtet, und die Antworten findet ihr da auf https://klimawahlen.de/ffm. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch mindestens so informativ wie für mich. Und kommt gut durch die nächsten Wochen. Und jetzt habe ich noch mal ein Stück aus der Carmina Burana, unser aller Sehnsuchtsort, zumindest von vielen, in Taberna, das heißt in der Schenke. Der Titel ist Estamus Interius. Los geht's.